Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe des German Pets Podcast oder auch einfach nur Pets Pod, je nachdem, wie man es sagen will. Direkt hier von vornherein @PATS_POD Pets Pod bei Twitter. Bei Facebook sind wir auch, aber das ist, selbstredend und das findet ihr auch alles selber, aber wenn ihr was sucht, dann findet ihr es. So, und jetzt direkt zum offiziellen Anfang. Willkommen hier und hi Felix.
Schönen guten Abend. Hi an alle draußen. Hi Christian. Schön, dich zu hören. Wir sprechen ja relativ selten miteinander. Daher ist immer nett, mit dir zu sprechen.
Ja, relativ selten ist dann durchaus auch ein relativer Ausdruck, sag ich mal. Es ist ja jetzt einmal sonntags, einmal mittwochs, allein für die Podcasts und dann nochmal zwischendurch.
Jeden Tag.
Da, genau, naja,
jeden aber Tag. Nicht ganz, aber häufig, ja.
Genau, also zumindest stehen wir dann über die digitalen Verbindungsmöglichkeiten doch eigentlich täglich in Kontakt. Ne?
Diese krassen digitalen Verbindungsmöglichkeiten namens Telefon.
Ja, genau, und dann über Instaface und Snapbook.
Guter Übergang, ja.
Ja, genau. Ja, man muss ja auch so ein bisschen versuchen, diese Radio-Skills, die man durch das jahrelange Podcast hören so passiv aufgenommen hat, so ein bisschen auch dann wieder zu aktivieren. Ne?
Ja, und schöner Übergang zu Bill Belichick. Was hältst du momentan von Bill Belichick? Wie kommt er für dich rüber? Jetzt gerade ja beim Annual Meeting, wo er viel unterwegs war, hat er ja schon wieder die Schlagzeilen dominiert, ne?
Ja, durchaus. Also, ja, ich meine, wenn er die Schlagzeilen dominieren will, dann kann er es eigentlich immer machen. Es hängt immer davon ab, wie viel er quasi bereit ist, preiszugeben. Es ist jetzt wieder bei diesem klassischen Frühstück in Orlando, wo dann mehr oder weniger alle Head Coaches und General Manager, ja, nicht alle, aber eigentlich fast alle von jedem Team immer so ein, ja, ich weiß nicht, so eine Viertelstunde, halbe Stunde so Media Availability haben. Und dabei irgendwie frühstücken, also irgendwie ist das auch so eine komische Tradition.
Hat er nicht sogar irgendwie den Reportern was serviert oder servieren lassen, Bill Belichick? Irgendwie Eier oder so?
Ja, irgendwie so ein Spruch gab es da, aber ich weiß nicht mehr genau, was das war, was für eine Situation das war. Aber es gab irgendwie so ein lustiges Bild, wie Bibi so ein Glas Orangensaft trinkt, so ganz entspannt. Aber ja, das ist das. Ja, es ist immer ganz gut, gibt immer viele Einblicke, ist sehr interessant in der Offseason, weil man jetzt so zentral schon länger nichts mehr von allen gehört hat und das ist dann doch immer, vor allen Dingen dann auch mit den Regeländerungen, die jetzt im Raum sind, schon interessant, ne?
Definitiv, aber was mir noch eingefallen ist, ich hatte mal wieder gesehen, dass er auf dem obligatorischen Foto mal wieder gefehlt hatte.
Ja. Ja.
Wo dann quasi alle Headcoaches abgelichtet werden und Matt Patricia und Andy Reid sich gebettelt haben, wer hat das hässlichste Hemd an. Und Bill Belichick ist mal wieder da ferngeblieben. Der hat wahrscheinlich gesagt, so scheiße, was soll ich noch so ein Foto, hab Besseres zu tun und ist wahrscheinlich abgedüst.
Ja, ich weiß auch nicht genau, was seine Ansicht da ist. Also der ist ja nun wirklich sehr unkooperativ, was solche Dinge angeht. Ne? Vielleicht denkt er sich auch bei all diesen Dingen so, ja gut, ich mache nur die Sachen, zu denen ich verpflichtet bin, weil ansonsten verdienen nur andere Leute Geld mit meinem Bild oder so vielleicht. Ist das seine Einstellung? Oder
ja, das ist ja so ein Abo-Bild. Ne?
Ja, ne, dass du dann wirklich meinst du, dass Bill Belichick dann auch mit dem Jahrbuch dann rumgeht zu den anderen Headcoaches und jeder was zu seinem Bild dazu schreibt, so wie es dann auch in der Highschool dann quasi ist?
Nee, ich glaube, das macht Jason Garrett, der macht das, glaube ich, der läuft rum und lässt alle Motti schreiben, solange er noch eingeladen wird.
Meinst du, dass es dann auch so eine Kategorie gibt, Headcoach, der am wahrscheinlichsten erfolgreich sein wird und Headcoach, der als erstes gefeuert wird und Headcoach, der als erstes...
Ich meine, wenn die wirklich so eine Art Poesie-Album haben, ich glaube, Bill Belichick schreibt bei niemandem was rein. Das ist so wie das Kind in der Schule, das irgendwann aus Mitleid mal so ein Buch bekommt, um irgendwo mal was reinzuschreiben, aber im Grunde genommen nie gefragt wird. Weil er immer
so Bill Belichick wäre dann so der Typ, der im AV-Club drin ist und im Schachclub drin ist und im Mathe-Club drin ist und der Klügste von allen ist und dann später zu Harvard oder zu Yale geht und es dann allen zeigt?
Ja, das weiß ich nicht, aber zumindest ist er nicht unbedingt der Beliebteste, ne? Aber was ich immer schade finde, es gibt ein Video von vor ein paar Jahren, als es, glaube ich, um die Extrapunkt-Regelung ging, also quasi den Extrapunkt weiter nach hinten zu verlegen, weil es einfach zu einfach war. Da gibt es ein Video auf YouTube, kann man sich angucken, als Bill Belichick quasi dafür eintritt für diese Regeländerung und das erklärt. Ich finde das sehr schade, dass man da sehr wenig Einblicke bekommt, denn Bill Belichick hat sich ja auch wohl geäußert zu der ominösen oder beziehungsweise wie man es jetzt nennt, Josh McDaniels Regelung, die wohl doch nicht kommen wird. Hat er sich ja vehement dagegen ausgesprochen und wohl ein, großen Monolog gehalten und das würde mich immer verdammt interessieren, was er da so sagt, also welche, beziehungsweise was auch die anderen Coaches so sagen und wie die Sachen quasi verteidigen oder eben nicht verteidigen.
Ja, das ist wirklich interessant, so diese technischen Einblicke, ne, die so weitergehen als die typischen Floskeln, die so rausgehauen werden. Ja. Ich hatte da auch irgendwie eine interessante Idee, das wurde auch bei diesem Frühstücks-Meeting, Interview, wurde die Frage aufgeworfen, inwiefern Bill Belichick quasi den Erfolg, den er jetzt haben kann, mit dem Erfolg, den es dann in der Zukunft kostet, abwägt. Also ne, dieses typische Ding, wir versuchen nur das Beste zu machen, was im besten Interesse fürs Team ist und inwiefern er das so gewichtet. Und die Antwort darauf war dann leider am Ende doch eher wieder so, ja, okay, relativ unpräzise. Insgesamt aber war es schon sehr interessant, ne?
Ja, also es gab auch einen, ich habe was gelesen von Ozzy von den Baltimore Ravens, Newsom, der jetzt ja auch nicht unbedingt, die Ravens jetzt auch nicht unbedingt die allergrößten Freunde sind der Patriots. Wir erinnern uns daran, dass die Ravens ja sich auch das ein oder andere Mal beklagt haben und angeblich ja auch den Colts das mit der ganzen Deflate-Sache da gesteckt haben. Aber er hat mal gesagt, vor ein paar Jahren, Bill Belichick ist im Grunde genommen allen anderen GMs und ja Entscheidungsträgern bei den Teams immer ein paar Jahre voraus, weil er eben das Salary Cap wie kein anderer planen kann, das Ganze auch am besten organisieren kann, auch für das Team, und da immer wieder hervorsticht, indem er quasi andere Teams, ja, zumindest was die auf lange Distanz angeht, aussticht. Und das finde ich schon interessant, weil wir sehen ja jetzt auch, dass die Patriots, wir haben ja in unserer ersten Folge auch darüber gesprochen, relativ ruhig waren am Anfang, keine großen Signings gehabt haben, alles so ein bisschen unterm Radar. Ganz im Gegensatz zu den LA Rams, die ja jetzt erst kürzlich hier zugeholt haben und quasi all-in gehen jetzt schon, oder auch die Eagles, darüber haben wir in unserem, Flagship-Podcast, dem GFL-Pod gesprochen. Und die Patriots ja wirklich immer, nicht immer voll ausreizen, sondern eben auch die nächsten Jahre im Kopf haben. Und das spricht für mich auch dafür wieder, dass Bill Belichick eben entgegen vieler Gerüchte schon noch plant, für sich selber auch in den nächsten Jahren im Team zu bleiben, beziehungsweise als Head Coach, GM da zu bleiben.
Da würde ich dir widersprechen, beziehungsweise ich habe da so eine etwas andere Meinung zu entwickelt, aber ich würde erst gerne zurückgehen auf den Punkt, dass er so dieses langfristige Plan beherrscht, innehat und so gut meistert. Das stimmt definitiv, das tut er. Das kann man nicht anders sagen. Also wie gesagt, wenn man sich die letzten 17 Jahre anschaut, gibt es halt einfach kein Team, das auch nur ansatzweise so erfolgreich ist. Selbst wenn man sich Teams wie Green Bay anschaut, die auch in der Zeit, kompletten Zeit, eine ziemliche eine Stabilität an der Quarterback-Position hatten mit Brett Favre und danach mit Aaron Rodgers. Oder andere Teams wie die Ravens oder so, die eigentlich auch relativ stabil waren, zumindest die letzten 10 Jahre. Aber der Unterschied ist halt einfach, dass Bill Belichick sicher ist. Ne? Du siehst das jetzt, ein perfektes Beispiel ist halt wirklich vielleicht Sashi Brown mit den bei den Browns dann am Ende.
Okay.
Der jetzt am Ende, weiß nicht, war da 2,5 Saisons, müsste er da gewesen sein, ne?
Ja.
Und jetzt sind die Browns gerade sehr gut aufgestellt, was Kapital angeht, also sowohl monetär als auch Draftkapital. Und derjenige, der dafür gesorgt hat, quasi, kann davon nicht profitieren. Dementsprechend ist es, glaube ich, in der NFL so, dass du selten in dieser Position bist, dass du sagen kannst, okay, ich konzentriere mich jetzt nur auf den kurz-, mittel- und langfristigen Erfolg, also auf alle drei Faktoren gleichzeitig. Viele sind einfach wirklich dazu genötigt, für sofortigen Erfolg zu sorgen, um halt erstmal eine gewisse Job Security zu generieren, damit man dann vielleicht anfangen kann, mittelfristig, langfristig mehr zu planen. Was nicht heißt, dass man dann halt alles aufgibt, aber der Fokus liegt dann eher in dem kurzfristigen Erfolg. Und das ist natürlich eine Sache, die ja, die dann der Ownership anzulasten ist. Ne? Also wenn der Ownership sagt, okay, wir geben dir einen 3-Jahres-Vertrag, aber du davon ausgehen musst, okay, wenn ich das erste Jahr ziemlich verkacke und im zweiten Jahr dann nicht mindestens irgendwie mit 9-7 rausgehe oder mich deutlich verbessere, bin ich eigentlich schon aus der Tür raus. Dann denkt ja auch keiner irgendwie großartig darüber nach, wie kann ich jetzt langfristigen Erfolg aufbauen, weil das muss man nun mal sagen, als GM oder als Coach denkst du natürlich auch an deine eigene Zukunft. Ne?
Ja, definitiv. Also da gehe ich schon mit, aber ich muss halt auch sagen, also ich gehe mit insofern, als dass Bill Belichick natürlich die wahrscheinlich sicherste, den sichersten Job überhaupt in der NFL hat. Von allen Head Coaches, von allen GMs ist er die die sicherste Persona im Grunde genommen. Die andere Sache ist aber, er untermauert das eben auch durch seine Leistung, die er bringt, und zeigt halt auch jedes Jahr wieder, dass er es schafft und das Team quasi nicht nur für 2-3 Jahre in so einem Super Bowl Window zu halten, sondern das über im Grunde genommen seine fast komplette Amtszeit da. Und das muss man einfach nur ihm ankreiden, beziehungsweise kann man nur Bill Belichick zusprechen, weil was Sashi Brown in Cleveland gemacht hat, ist schön und gut und wir haben da andere Meinungen zu. Klar, es ist traurig für ihn, dass er es jetzt nicht mehr auskosten kann, dass er jetzt so viele Draftpicks hat und so viel Kapital hat, aber ich glaube fest, dass Bill Belichick in der Situation damals, wäre er quasi der Sashi Brown gewesen, niemals so gehandhabt hätte, weil das, was Sashi Brown gemacht hat, das war im Grunde genommen das aktive Wegwerfen der 2 Saisons, in denen er da war. Nur um dann irgendwann möglicherweise einen Erfolg zu haben. Das finde ich halt, ist halt schwierig. Bill Belichick, der hat halt das Auge dafür und er weiß halt, wie er strukturieren muss und er sieht halt das nächste und das übernächste Jahr schon und er sieht quasi schon die kommende Saison. Die Pets gehen ja immer gerne auch mit einem gewissen Spielraum noch, was das Salary Cap angeht, in die Saison, weil sie eben gerade zu nach den ersten paar Wochen vor der Deadline immer noch mal wieder Spieler holen, noch mal Trades machen, für die dann noch so ein bisschen Kapital da sein muss. Und auch das hat er immer im Blick. Im Gegensatz zu anderen Teams, ich habe es gerade eben angesprochen, die Eagles, also wenn bei denen Verletzungen auftauchen in den ersten Wochen, dann wird es halt schwierig, da noch richtig nachzubauen, sage ich mal.
Ja, das stimmt. Also bei Belichick geht eigentlich selten mit weniger als, eine genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwie immer so mindestens 5 Millionen sind, die er hat, wenn er in die Saison reingeht, die man auch einfach schlussendlich braucht. Wenn Spieler dann halt auf Injured Reserve landen und man dann Ersatz holt, dann gehen halt immer jedes Mal so ungefähr $600,000 weg, wenn es halt wirklich ganz günstige Spieler sind. Und das kann natürlich auch noch teurer werden. Vielleicht ergibt sich innerhalb der Saison irgendwie eine Trade-Möglichkeit, die er als positiv erachtet. Da ist es dann natürlich schon sinnvoll, wenn man dann so ein gewisses Polster hat. Ne? Ja. Aber du hast schon recht. Also da stimme ich dir wirklich voll zu. Wie Belichick das macht, das ist schon sehr gut. Ich würde halt eher sagen, dass es nicht so herausragend ist, wie es auf den ersten Blick wirkt, weil viele gar nicht die Möglichkeit haben, überhaupt zu dem Punkt zu kommen. Das war eigentlich das Argument, was ich sagen wollte.
Ja klar, das ist da absolut. Also wie gesagt, er ist, das weiß er glaube ich auch, sonst wird er auch nicht so handeln. Klar, sonst wird er vielleicht auch das ein oder andere Jahr mehr investieren.
Okay. Ja, wollen wir doch mal kurz über McDaniels reden. Ja. Der ist ja auch durchaus Thema gewesen, auch wenn er selber nicht beim Owners Meeting in Orlando dabei war. Er hat ein Interview gegeben für den Boston Globe, ne?
Ja.
Genau. Und also das ist jetzt auch nicht wirklich wieder so ein Interview gewesen, in dem jetzt richtig viel Infos rausgekommen sind. Das ist mehr oder weniger so ein Fluff-Piece, würde ich das mal nennen? Oder bin ich da zu kritisch?
Nee, also es war im Grunde genommen ein klassisches, das, was man eben kennt, gerade aus der NFL, also nichts wirklich überraschend Neues, im Grunde genommen nur das, was man sich denken konnte, ein bisschen ausgeschmückt auf die Fragen, ob er irgendwas versprochen bekommen hat von den Patriots, hat er eben gesagt, das nicht. Im Grunde genommen hat er nur gesagt, zwischen den Zeilen, dass sein Vertrag deutlich verbessert wurde, seine Position de facto als Offensive Coordinator verbessert wurde. Was das heißt, keine Ahnung. Dass er quasi im Grunde genommen eine Sicherheit bekommen hat, längerfristig als Teil des Teams arbeiten zu können. Aber er hat eben nicht, zumindest hat er das gesagt, die Head-Coaching-Position versprochen bekommen.
Mhm. Ja, und das zweifle ich an, das muss ich wirklich sagen. Also ich glaube, da ist irgendwie was abgesprochen worden unter den drei, unter Robert Kraft, Bill Belichick und Josh McDaniels. Ich kann es mir nicht unbedingt anders vorstellen. Selbst wenn er jetzt eine Verdopplung des Gehaltes meinetwegen bekommen würde, wenn er jetzt meinetwegen von 2 oder 3 Millionen auf 5 oder 6 Millionen pro Jahr kommen würde, was verdammt viel ist für einen Offensive Coordinator. Ne? Vertun wir uns nicht, das ist teilweise das, was Head Coaches verdienen. Ja. Und wahrscheinlich ungefähr das, was er in Indy bekommen hätte, so um die 5 bis 8 Millionen, denke ich mal. Also wenn Gruden 10 Millionen über 10 Jahre bekommt bei den Raiders, dann wird McDaniels als noch nicht so erfolgreicher Name sicherlich nicht so viel verdienen. Deswegen glaube ich nicht, dass nur das Geld da irgendwie so die Sache sein kann. Was halt schwer vorstellbar ist, dass halt wirklich während der gesamten Offseason oder beziehungsweise während der Playoff-Zeit nicht mehr mit Josh McDaniels geredet wurde. Ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass man nicht mehr irgendwie sagt so, hey Josh, irgendwie, ich weiß, der Vertrag läuft irgendwie noch für ein Jahr und du bist jetzt wohl anscheinend bei Indy im Gespräch oder so, aber ganz ehrlich, wir wollen dich hier behalten, ne? Du kriegst bei uns eine Verlängerung oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das irgendwie nicht passiert ist. Also irgendwie, weiß nicht, dann sagt Bill Belichick so, ja, nee, wir konzentrieren uns dann nur auf das nächste Spiel oder so, aber er weiß doch selber auch, dass wenn er da nicht sich nicht drum kümmert, dass er eine riesige Chance hat, dass er ihn verliert.
Ja, ich glaube auch, also ich meine, ich kann auf der einen Seite glaube ich ihnen, dass sie quasi alles fokussieren auf den Super Bowl, auf die Playoff-Spiele, die sie hatten, haben gesagt, okay, diese Woche geht's nur um Tennessee, nächste Woche geht's nur um Jacksonville, dann geht's nur um den Super Bowl. Glaube ich schon, aber ich meine, das ist wie in einem Büro. Ich meine, die laufen sich tagtäglich über den Weg. Die sind tagtäglich in mehreren Meetings, besprechen den Gameplan, überlegen Strategien etc. pp. Dass die mal nebenbei irgendwie beim Kaffee holen oder was auch immer nicht darüber sprechen, das ist schwer vorstellbar. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nachvollziehen, dass sie sagen, okay, wir erst nach dem Super Bowl ist uns so richtig klar geworden, dass wir ihn nicht verlieren wollen. Und da hatten wir erst die Möglichkeit, uns richtig zusammenzusetzen und quasi ihm auch zu zeigen, wie sehr wir ihn wertschätzen. Und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass Matt Patricia gegangen ist. Und ich glaube, dass Verlieren von beiden Coordinators, das hat ihnen dann schon so ein bisschen Angst gemacht, sodass sie gesagt haben, okay, Josh McDaniels ist deutlich wichtiger als Patricia, deswegen müssen wir ihn halten und haben ihm dann einfach ein super neues Angebot gemacht.
Ja gut, das ist natürlich ein Argument, dass man sagen kann, okay, Bill Belichick kann sich um einen Teil des Teams, also Offensive, Defensive, nochmal extra kümmern. Das hat er auch vorher schon oft genug getan. Das hat er getan als in den 2 Jahren, als Matt Patricia quasi als Defensive Coordinator herangezogen wurde, als er dann Assistant Defensive Coordinator mehr oder weniger war, also offiziell hatte er ja keinen Titel gehabt. Bleistiftalter, genau. Und Bill Belichick hat ihn dann wirklich quasi, 2 Jahre lang ausgebildet. Das ist schon ein Argument dafür. Schlussendlich muss ich sagen, dass ich, und das ist das, worauf ich eben hingewiesen oder foreshadowed habe, ich glaube, dass Bill Belichick nicht mehr so lange bei den Patriots sein wird. Also ich habe das Gefühl, dass ich habe eine Theorie gehört, dass er vielleicht nach dem Draft sogar schon gehen könnte und auch relativ gut untermauert. Ich sehe das als durchaus als Möglichkeit an, aber ich glaube, dass er, also in 2 Jahren ist er glaube ich nicht mehr da.
Ja, könnte sein. Also ich kann das wirklich sehr, sehr schwer nur einschätzen. Das mit nach dem, ja, was natürlich interessant ist, ist so die Wandlung, die man gesehen hat jetzt auch von Belichick nach dem Super Bowl im Grunde genommen, dass er jetzt auch bei diesem Annual League Meeting da, beziehungsweise dem Coaches Meeting, relativ offen auch gesprochen hat über Spieler, die gegangen sind, über Nate Solder zum Beispiel, gesagt hat, okay, ich freue mich für ihn, dass er einen guten Vertrag bekommen hat, den wir ihm nicht geben konnten. Er hat drüber gesprochen, dass eben viele Spieler gegangen sind, die sie auch vielleicht gern behalten hätten, aber konnten sie halt vielleicht nicht oder in dem Moment. Aber er hat sich so sehr positiv darüber geäußert. Er hat nicht in seiner, keine Ahnung, normalen Art, wenn jemand fragt, so, ja, Malcolm Butler ist gegangen, ja, hat einen guten Job oder beziehungsweise ja, konnten wir nicht, haben ihm ein Angebot gemacht, er hat was anderes gefunden, so ungefähr. Also er hat jetzt nicht so das abgewiegelt, sondern hat sich gesagt, die Spieler waren ihm wichtig, er wünscht ihnen alles Gute, sie sind einen guten neuen Job bekommen. Es könnte natürlich sein, aber dass er direkt nach dem Draft dann geht, das finde ich sehr skurril irgendwie. Das würde, glaube ich, das Team auch ziemlich, dem Team ziemlich schaden, weil wer soll seinen Job machen? McDaniels dann?
Ja, das wäre das ist so die Idee dahinter, dass man dass das so die Möglichkeit war, ihn zu halten, indem man ihm gesagt hat, okay, Belichick macht jetzt den geordneten Übergang über den Draft noch hinaus, also er draftet noch mal eine Runde und wird dann danach aufhören oder vielleicht nur noch General Manager sein, obwohl, also ich glaube, eine offizielle Position wird dann nach seinem Rücktritt nicht mehr bekleiden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er in irgendeiner Art und Weise noch irgendwie in dem Team zur Verfügung steht, in dem er scoutet oder was auch immer. Oder strategische Dinge macht. Vielleicht übernimmt er den Posten von Ernie Adams oder so oder teilt sich ihn und sitzt dann oben immer in der Booth mit Ernie Adams zusammen und die quatschen über das Spiel.
Ja, wobei, kannst du dir vorstellen, dass Bill Belichick nach all den Jahren, gerade jetzt bei den Patriots, nach all den Erfolgen, die er gefeiert hat und alle zu Recht sagen, ist der größte Head Coach aller Zeiten, kannst du dir vorstellen, dass der quasi eine untergeordnete Rolle einnimmt und dann im Grunde genommen die Person ist, die Befehle ausführen muss? Also das kann ich mir schwer vorstellen.
Nee, also Befehle ausführen nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass ihm gesagt wird, okay, du kannst schalten und walten, wie du willst und beratend tätig sein. Aber er hat ja keine Weisungsbefugnis dann mehr in dem Sinne.
Okay.
Ne? Und das könnte ich mir halt insofern gut vorstellen, weil halt seine Kids so involviert sind. Ne? Beide seine Söhne sind im Coaching-Staff der Patriots unterwegs und seine Tochter ist ja irgendwie Lacrosse-Trainerin, irgendwie da auch in der Ecke,
Holy Cross irgendwo, keine Ahnung.
Holy Cross, ach ja, stimmt, ja. Genau.
Da ist jede zweite
Coach,
aber egal.
Ja, stimmt schon, aber ja, aber das ist natürlich, also ich gehe nicht davon aus, dass er nach dem Draft weg ist. Das tue ich nicht. Ich kann mich da unglaublich schwer festlegen, aber ich kann mir halt noch nicht so einen richtigen Reim auf die ganze Sache machen, weil ich kann verstehen, dass man Josh McDaniels mit viel Geld da halten kann bei den Patriots als Offensive Coordinator. Das kann ich mir absolut vorstellen. Macht ja auch Sinn. Da hat er die schönsten Erfolge gefeiert, da fühlt er sich wohl, da hat dann ein System, da ist er nicht verantwortlich quasi so richtig, also als Head Coach dann bist du natürlich auch immer die Zielscheibe von allen, aber gleichzeitig der Ablauf, der ist halt so, ja, ich meine, das ist auch dieses typische Bill Belichick-Ding, ne? Das hat man bei McCourty gesehen, das hat man bei Hightower gesehen, schlussendlich wird man es jetzt wahrscheinlich auch bei Solder so wieder so gehabt haben, allen Leuten wird gesagt, okay, geht erstmal raus, guckt euch an, was ihr so bekommen könnt quasi und am Ende, wenn ihr das Maximum rausgehandelt habt, wenn ihr euch mehr oder weniger entschieden habt, dann kommt nochmal zurück und dann gucken wir, ob wir euch halten können oder ob ihr weggeht, ne?
Ja.
Und so wird das wahrscheinlich auch mit McDaniels und auch mit Patricia gemacht haben und beziehungsweise so könnte es gewesen sein und das wäre halt, wenn er halt konsequent handeln würde, wäre es halt so gewesen. Ne?
Okay, aber gehen wir mal von dem in meinen Augen unrealistischen Fall aus, dass Bill Belichick den Draft noch macht, was irgendwie schon komisch wäre, wenn er quasi dann danach nicht mehr Headcoach sein würde, für den anderen Headcoach den Draft zu machen. Dann geht er und dann ist McDaniels in Personalunion Offensive Coordinator und Head Coach und wer macht die Defensive Coordinator Stelle? Macht es dann doch Brian Flores oder ich meine, das sind ja dann.
Das ist doch sogar schon geleakt worden, dass Brian Flores in derselben Art wie Patricia vor 5 Jahren oder wann das war,
aber
quasi
das wäre so irgendwie so nicht so stabil, das ganze Gerüst, finde ich. Also
ja, da hast du nicht unrecht, das stimmt schon. Das ist schon ungewöhnlich. Wie gesagt, ich gehe auch nicht davon aus, dass es so passiert, aber
Hot Take.
Ein bisschen Hot Take-mäßig.
Bill Belichick geht zu ESPN. Er nimmt den Posten an als Color Commentator.
Oder zu Fox.
Ja, genau. Oh mein Gott, wäre das langweilig. Ja.
Wenn dann der Play-by-Play-Dude fragt, ja, warum haben das so gemacht? Ja, dachten, das wäre das beste Ergebnis, was wir erreichen können.
Ein riesengroßer Touchdown. Ja, der macht immer das, was am besten ist für das Team. Und wenn es ein Touchdown ist, ist es ein Touchdown. Wenn es kein Touchdown ist, kein Touchdown.
Oder was ist noch so ein anderes schönes Kommentar? Ja, jetzt sagen wir mal ehrlich, das ist keine Raketenwissenschaft hier, ne?
Nee, die Raketenwissenschaft.
Hätten Ball geworfen, hätten gefangen. Ja, das stimmt. Schon ein bisschen kurios alles.
Was ich mir, wenn ich mal weiterspinnen darf, zu einem anderen Thema, mir jetzt noch so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist die Tight End Position nochmal. Also wir haben viel über Gronk auch letzte Woche gesprochen. Da haben wir auch drüber gespekuliert, okay, geht er nicht, welche Möglichkeiten hat er? Er wird wohl bleiben, so wie es aussieht, aber was denkst du, passiert hinter Gronk? Ich meine, Dwayne Allen ist noch da, hat letzte Saison in meinen Augen enttäuscht, war ein sehr, sehr guter Blocking-Tight End, hat da wirklich einige Props auch bekommen, auch von Bill Belichick. für sein Blocking, aber ich weiß nicht, also dieses klassische Set mit zwei Tight Ends, was die Patriots ja extrem häufig spielen, weiß ich nicht, mit Dwayne Allen, das ist mir irgendwie ein bisschen wenig. Glaubst du, da kommt im Draft was? Glaubst du, die Patriots holen dann nochmal einen dritten Tight End? Oder glaubst du an Hollister?
Also sie haben ja noch Jacob Hollister, ne? Mhm. Es ist nicht so ganz einfach. Also Allen wird wahrscheinlich wohl doch bleiben. Also ich hatte zwischenzeitlich echt gedacht, der ist halt sowas von raus aus dem Haus, weil er einfach zu teuer ist. Ne? Ich glaube, irgendwie so um die 5 Millionen
kostet er jetzt.
6 Millionen gegen das Cap, das ist halt für einen reinen Blocking-Tight-End. Also vor der Offseason wirkte das als lächerlich viel für mich persönlich. Aber jetzt, wie man halt gesehen hat, wie diese Saison abgelaufen ist, diese Offseason, da bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das mittlerweile vielleicht sogar echt ein ganz guter Deal ist und man ihn dann dementsprechend im Kader behält quasi. Und dann dahinter Jacob Hollister, der ist jetzt nicht so der Blocker, ne? Der ist mehr so ein so Kategorie Move-Tight-End, ne?
Ja. Deswegen, also ich ist es so eine.
Ich sehe gerade, die Mutter von ihm ist Jennifer Connelly, aber es ist nicht die Schauspielerin, oder?
Von wem?
Von Jacob Hollister.
Keine Ahnung.
Ich habe ihn gerade gegoogelt. Nee, so glaube ich nicht. Ja, gut.
Er kann gut singen. Das ist noch so eine Position in der Offense. Neben der Tackle-Position, die natürlich viel besprochen wird momentan, ist Ladeon Waddle, den sie re-signed haben, ist ja die Antwort für Nate Solder, der gegangen ist. Aber diese Tight-End-Position, die ist mir jetzt wieder die Woche in den Kopf gekommen, als ich drüber nachgedacht habe, wie sie, dass das eigentlich fehlt. Also auf der Receiver-Position haben sie sich jetzt gut aufgestellt, trotz Amendola. Mache ich mir da keine Gedanken. Aber die Tight End Position bin ich irgendwie gespannt, was sie da machen. Finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, also das ist sicherlich eine Position, die man noch ein bisschen verbessern könnte. Aber ich sehe da jetzt nicht so eine große Notwendigkeit drin. Also wenn du jetzt mit Rob Gronkowski als ersten Tight End reingehst, dann musst du darauf hoffen, dass er natürlich die Saison durchspielt. Wenn er nicht durchspielt, dann ist die Saison auch schwierig, würde ich mal sagen. Vor allen Dingen, weil du halt nicht Marty Bennett hast, auf den du dann zurückgreifen kannst, der eine super Alternative bildet. Als Blocker mit Allen bist du solide aufgestellt und dann einen dritten Tight End. Ja, einen dritten guten Tight End, das ist aber auch, muss man auch schon sagen, das ist schon ganz schön Luxus, ne?
Klar ist ein Luxus, aber die Patriots brauchen es halt, ne, für ihre Offense. Und also ich meine, oder beziehungsweise warst du von Dwayne Allen, wie hast du ihn gesehen, diese Saison?
Ja, ich war die ersten 3-4 Spiele total enttäuscht.
Ja.
Und danach habe ich ihn einfach abgeschrieben und gesagt, okay, er ist, was er ist. Und ich meine, du kannst ja auch, das ist so, ja, was hast du davon, wenn du Spieler hatest? Ne? Ich meine, die machen ja auch nur, was sie können. Ne? Dementsprechend, also ich... er ist halt, was er ist. Vielleicht kriegt er das nochmal hin, dass er ein bisschen besser catchen kann, aber der hat auch echt einige bittere Drops gehabt und dann wurde er auch irgendwie Ewigkeiten gar nicht mehr getargetet. Mhm. Also ich glaube, der hat zwischendurch mal 5 Spiele gehabt, wo er nicht einmal angeworfen wurde. Ne?
Ja, definitiv, weil er eben auch nur als geholfen hat, quasi auf der Seite, auf der es wichtig war, den Tackle unterstützt hat gegen den Pass Rush. Also, und für das Laufspiel hat er sehr, sehr gut gearbeitet. Das fand ich, da war er wirklich sehr, sehr stark, aber ja, das ist mir halt ein bisschen zu wenig, muss ich sagen.
Ja. Ja, aber ich glaube, das ist auch noch so eine Verwöhntheit, die wir als Pets haben, dass selbst der zweite Tight End mit Allen ist, glaube ich, schon Mindestmittelmaß in der Liga von der Qualität, die er liefert.
Ja, das ist
und, richtig. Da sehe ich Offensive Tackle, da sehe ich Pass Rush, da sehe ich selbst Cornerback noch als deutlich wichtigeres Need, vielleicht sogar noch Running Back, aber ja, mit Gillis Lee, ja, der ist halt nochmal da und der wird wahrscheinlich auch noch spielen. Kann eigentlich auch, glaube ich, ja, kann relativ gut gecuttet werden, aber wen willst du alternativ dann holen, ne?
Ja, das stimmt.
Und mit Hill, da wird man auch mal sehen, ob er seine Karriere in irgendwie nochmal umdrehen kann. Aber ja, naja, nee, also klar, ich hätte gerne einen anderen Tight End, aber ich sehe das schwierig. Vielleicht, klar, irgendwie so ein Late-Round-Pick, irgendwie in der 5., 6., 7. Runde nochmal einen Tight End draften. Vor allem in der 6. Runde haben wir, glaube ich, keinen Draft-Pick gerade, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber irgendwo da in dem Bereich auf jeden Fall. Mhm. Ja, es gibt's noch zwei Themen, es sei denn, ich klaue dir gerade den Thunder hier.
Nee, ich habe keinen Thunder mehr. Also ich habe noch ein, zwei Sachen, aber vielleicht greifen wir die dann noch mit auf. Schieß los.
Ja, also zum einen fand ich es doch interessant, dass mehr oder weniger indirekt eingestanden wurde, dass im Super Bowl die Regelauslegung, was ist ein Catch, was ist kein Catch, angepasst wurde. Ja. Das, was ich auch mehrmals lautstark postuliert habe, dass das irgendwie nicht mehr konform ist mit dem, was in der Regular Season gepfiffen wurde. Mhm. Das wäre so das eine. Mhm. Und zwar hat er ja, Al Riveron hat da wohl im Gespräch mit Sir Polantonio von ESPN das irgendwie gesagt und danach hat das irgendwie wieder so ein bisschen pupput, wie man so schön im Englischen sagt, also so ein bisschen
zurückgerudert.
Dem widersprochen. Mhm. Ja, genau, zurückgerudert. Ja, da ging es dann wieder mehr so um Geschichten der Formulierung, ne? Und das ist dann wieder so ein bisschen Rechtsanwaltsgerede und da denke ich mir dann immer so, ja, okay. Ne? Zwischen den Zeilen lesen ist das Wichtige in dem Moment dann. Fand ich schon krass, ne? Also ich muss auch sagen, ich bin da auch gar nicht so echauffiert drüber. Also ich finde das schon irgendwie, ich finde es halt irgendwie nervig, wenn diese Regeln nicht kommuniziert werden, offen und ehrlich, ne? Aber ich finde es okay, wenn halt vor dem Spiel auch immer andere Regeln herrschen und sie für beide Teams gelten und vielleicht sogar beide Teams informiert wurden im Vorfeld darüber, was ich mir durchaus auch vorstellen kann, dass gesagt wurde, okay, wir sind jetzt in den Playoffs, jetzt legen wir die Regeln nochmal ein bisschen anders aus oder so. Mhm. Dann finde ich es okay. Aber ich verstehe nicht die NFL, dass sie da nicht ab und zu mal ein bisschen transparenter ist.
Ja, also ich meine, ich habe das schon mehrfach gehört, auch nach dem Super Bowl in verschiedenen anderen Medien, dass im Grunde genommen Roger Goodell da auch eingegriffen hat und eben auch gesagt hat, er möchte nicht, dass während des größten Spiels überhaupt der Saison mit ja so vielen Zuschauern weltweit quasi Dinge passieren, die wir gesehen haben in der Saison immer wieder. Ne? Also er wollte nicht, dass wir beispielsweise so eine Jesse James-Sache haben. Er wollte nicht, dass wir Sachen sehen wie meinetwegen auch der Kevin Benjamin Catch etc. pp. Also ihr kennt wahrscheinlich alle, die euch fallen wahrscheinlich viele Beispiele ein. Und hat da wirklich gesagt, okay, wir müssen jetzt ein bisschen zurückrudern, wir müssen weniger overturnen, wir müssen mehr dabei bleiben, was Gene Steratore pfeift und wir müssen vor allen Dingen, das, was du gesagt hast, ein klares Bild fahren, einen klaren Stiefel runter Schiedsrichtern, sag ich mal, etwas schwierig ausgedrückt, und das haben sie gemacht. Das hat mich auch nicht großartig gewundert, weil die Außendarstellung beim Super Bowl einfach wichtig ist und ich meine, stell dir mal vor, irgendwie der Super Bowl, ich meine, es hätte ja nochmal verdammt knapp werden können alles, oder beziehungsweise es war ja auch knapp. Und stell dir eine Jesse James-Situation vor. Also das wäre halt, ich glaube, das hätte Roger Goodell schlimmer gefunden als 5 Deflategate-Sachen.
Ja, das ist sehr schädlich. Gerade der Super Bowl, das ist ja auch das Spiel, das am meisten von allen geschaut wird, das unglaublich wichtig ist für die Marke NFL, ne? Und da wird ja auch so viel Geld reingesteckt und so viel Planung, dass das alles gut läuft. Und da, ja, ist das schon naheliegend, warum dann darauf geachtet wird und man dann auch im Vorfeld vielleicht so klammheimlich versucht, so diese kontroversen Geschichten wegzuregulieren, mehr oder weniger, ne? Mhm. Schlussendlich wirft es aber halt jetzt rückblickend auch wieder kein gutes Bild auf die NFL, wenn man dann wieder sagt, so, okay, Leute, ne, ihr könnt nicht irgendwie alles immer hinter verschlossenen Türen irgendwie machen und dann uns im Nachhinein erzählen, so ja, oder im Nachhinein kommt es dann raus, dann sieht es halt einfach scheiße aus. Ne?
Definitiv, ja. Aber im Nachhinein kräht auch kein Hahn mehr danach, das muss man halt auch dazu sagen. Also
ja, Patriots-Fans.
Ja, klar, aber ich meine, jeder, der jetzt natürlich das anprangert, wird natürlich dann gerne dann auch verschrien als, ja, okay, kannst nicht verlieren, etc. Ja,
als Homer oder so.
Es ist leider so, es ist gerade bei den New England Patriots so, dass man da einfach, dass es da einfach verschiedene Brillen gibt und die Patriot-Fans, beziehungsweise die Patriots sind quasi immer das Team, das immer bevorzugt wird in allen Augen und deswegen dürfen sie sich erst recht nicht beschweren, wenn sie mal benachteiligt werden. Das ist leider so gekommen.
Das stimmt. Und wenn man dann sagt, ja, guck dir doch mal die Deflategate an und Spygate, dann sagen alle, ja, guck dir doch mal an, wie wenig ihr dadurch nur verloren habt.
Ja, genau.
Ja, okay. Ja, ne, und hast du auch nur ansatzweise hat man auch nur ansatzweise eine Ahnung, was da genau passiert ist und wie lächerlich dann im Endeffekt die Vergehen überhaupt waren. Das weiß dann wiederum kaum jemand und das ist immer so das Problem dabei. Da muss man dann einfach drüber stehen und dann das vielleicht so als negatives Erlebnis des Teams mit betrachten, wie dann vielleicht andere Teams verlieren oder so.
Ja. Jetzt dieses Thema, ja, Thema hatte ich übrigens auch bei mir noch drin. Das heißt, schon mal schöne Überschneidung. Wenn du jetzt noch schaffst, das andere Thema, was ich mir noch quasi mitgenommen hatte für heute, anzusprechen, dann...
Johnny Manziel.
Ach, großartig, Christian. Das war alles... Ja. Ich verspreche hoch und heilig, das war alles nicht abgesprochen hier.
Ja, sehr gut. Man sieht, wir haben beide... nicht unbedingt nur einen ähnlichen Blick, aber wir haben auch... den guten Fokus darauf, was wichtig
ja,
ist.
Ja, definitiv. Und das ist nicht wichtig. Es regt mich auf, Johnny Manziel, die Story.
Weshalb?
Ja, weil das ist das ewige leidige Thema. Colin Kaepernick kriegt keine Chance und Johnny Manziel, der von Glück reden kann, wenn er nochmal eine Chance in der Liga bekommt, der bekommt nochmal die Chance, beziehungsweise wird nochmal eingeladen, man beschäftigt sich damit. Ich weiß nicht, ich finde es schade zumindest. Und man muss ja auch sagen, neben all der Sachen, die um ihn herum passiert sind, hat er sportlich nach dem College ja nichts mehr gerissen in der Liga.
Ja, pro Argument dafür wäre, man kann sagen, er war doch irgendwie auch ziemlich Alkoholiker und so, ne? Und hat nicht sogar auch gekokst und so, und das stand alles fest. Und jetzt ist er irgendwie auf der Born Again Christian Tour und hat seine 10 Steps durchgezogen oder so und ist jetzt irgendwie sober oder so. Also wirkt es zumindest nicht offiziell, hat er das, glaube ich, nicht gesagt. Insofern kann ich das schon verstehen, wenn man dann wirklich einen Spieler hat, der als junger Starter in der NFL mehr oder weniger Alkohol- oder drogenabhängig ist und dass er dann nicht so viel hinbekommt und wenn er dann auf einmal nüchtern ist, dass man dann sich das Ganze anschaut und sagt so, hey, da könnte durchaus unausgeschöpftes Potenzial noch liegen, kann ich verstehen. Den Ärger über Kaepernick unterschreibe ich aber auch vollends. Also wenn man sich überlegt, was für Quarterbacks bis jetzt unter Vertrag genommen wurden, ne? Matt Barkley, Chad Henne, Brandon Whedon, Blaine Gabbert, Josh Johnson, David Fales, Tom Savage, Brock Osweiler, ne? Alle wurden unter Vertrag genommen, bevor Kaepernick gesigned wurde.
Ja, und man muss mal überlegen, ja. der Colin Kaepernick, alles vergessen, was in den letzten Jahren passiert, beziehungsweise blenden wir das mal aus, was da passiert ist. Er hat die 49ers in den Super Bowl geführt und war kurz davor, die Ravens zu besiegen. Und ich weiß es nicht, ich war in dem Super Bowl ein bisschen für die Ravens, muss ich sagen. Aber im Nachhinein ärgere ich mich, dass die 49ers nicht gewonnen haben, weil Colin Kaepernick wäre Super Bowl MVP geworden. Und ich glaube dann, ich weiß es nicht, vielleicht...
Ja, er hätte ein anderes Standing gehabt. Wieder das Lächerliche. Ja. Ne? Das macht ihn nicht zu einem besseren oder schlechteren Spieler, wenn er den Super Bowl gewinnt. Also zumindest nicht zu... Er hat nicht unbedingt bessere Fähigkeiten dadurch, aber er wird halt direkt ganz anders betrachtet.
Definitiv. Und deswegen das ist es schade irgendwie, aber naja. Kann nichts machen.
Ja, ich habe einen Tweet gelesen, ich weiß nicht mehr, von wem der kam. Das fand ich auch eine sehr gute Verknüpfung zu dem Thema. Und zwar, man darf nicht vergessen, dass Colin Kaepernick von Blaine Gabbert verdrängt wurde als Starter. Was sagst du dazu?
Naja, also man muss sagen, dass Colin Kaepernick, als er verdrängt wurde von Blaine Gabbert, in einem total dysfunktionalen Team gespielt hat. Das Ganze war schon lange nicht mehr das Team, was kurz davor quasi noch im Super Bowl stand. Die ganze Saga da, die da passiert ist, die Spieler, die gegangen sind, das Team, das war einfach schlecht. Die Offensive Line war nicht gut. Die Receiver waren nicht da. Die Defense war bei weitem nicht mehr so stark wie noch unter Harbaugh. Das Team war kacke. Und man kann nicht wirklich sagen, zumindest ist das meine persönliche Brille, dass Blaine Gabbert besser gespielt hätte als Colin Kaepernick. Und Colin Kaepernick hat auch in der letzten Saison, in der er gespielt hat, nicht schlecht gespielt für das Team, in dem er gespielt hat. Und so gut hat Brock Osweiler nie gespielt, selbst in der Saison, in der Colin Kaepernick gebencht wurde, hat er besser gespielt als alle, die du gerade eben aufgezählt hast. Von daher, ob das wirklich ein Benching aus sportlichen Gründen war oder ob das ein Benching aus eben genau diesen Gründen war, die wir alle kennen, ja, weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, ob da vielleicht sogar eine, ich meine mich daran erinnern zu können, dass 2016, als er dann gebencht wurde, dass das vielleicht auch was mit Injury Guarantees im nächsten Jahr zu tun hatte.
Ja, ich meine,
dass die 49ers, glaube ich, dann in dem Jahr noch Injury Guarantees hatten und dass sie dann deswegen zum Ende der Saison dann vielleicht eher dazu tendiert sind, Kaepernick zu benchen, um nicht zu riskieren, dass er, wenn sie ihn cutten würden, quasi sie dann noch für das Gehalt on the hook gewesen wären, aber ja.
Vor allen Dingen, man muss auch sagen, ja. Ach, wie jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein vom Head Coach. Oregon Ducks und dann Philadelphia, bitte?
Hast du, ich weiß es noch nicht, ich google es gerade.
Mit seiner Highspeed No-Huddle Offense in die Liga gekommen und Nick Foles zum ersten Mal zum Superstar gemacht.
Ach, Andy Reid? Nein. Der andere.
Ach, wie heißt er denn?
Verdammt.
Bum, bum, bum. Naja, auf jeden Fall, ihr wisst, wen wir meinen, zu dem Zeitpunkt, dem Head Coach der 49ers, und das war einfach alles total durcheinander. Der war verstritten mit der York Family.
Chip Kelly.
Ja, genau, Chip Kelly. Hat im Grunde genommen einfach seine College Offense, die halt in Philadelphia ein Jahr funktioniert hat, einfach rübergebracht nach San Francisco und hat gesagt, so, jetzt geht's halt weiter. Und das deswegen, also, um zurückzukommen aufs Thema, Johnny Football ist für mich keine Option für die Patriots, ganz ehrlich. Also, da kannst du echt besser Tim Tebow zurückholen, der ja für Bill Belichick seine Karriere als Wanderprediger aufgegeben hat.
Jetzt ist er Wanderprediger in Baseball-Shorts, ne? obwohl, er wurde auch gecuttet wieder, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Also, er ist jetzt auch nicht mehr in dieser. Der war in diesem Heranzüchtungsteam, Heranzüchtungsliga. Farm League, genau. Nee, ja, das ist schon nicht unrecht. Ich weiß nicht. Also ich sehe es halt auch kritisch. Also ich sehe, was Kaepernicks Fähigkeiten als Quarterback angehen, da bin ich etwas pessimistischer, als du es bist. Sehe aber trotzdem ganz klar, dass dieses ominöse Blackballing, also dieses Schassen von Kaepernick von seitens der Liga, das sehe ich schon vorliegen, ganz klar. Und ich finde das ganz furchtbar ätzend einfach. Und dementsprechend ist es aber auch immer wieder Thema, wenn irgendwie ein vermeintlich minder befähigter Quarterback quasi irgendwo vorspricht, dass dann gesagt wird, okay, warum nicht Kaepernick? Das wird dann auch manchmal ein bisschen, ja, instrumentalisiert,
ja,
habe ich
das, ja, das Gefühl,
in der Twitter-Welt.
Aber also wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass die Patriots Johnny Football unter Vertrag nehmen werden. Auch nicht als Camp-Arm.
Ich bin mir da gar nicht so unsicher. Also es kann zum einen natürlich so ein typischer Freundschaftsdienst sein, das macht Belichick häufiger mal, dass er irgendwelche Veteranen quasi zum Vorsprechen oder zum Vortrainieren einlädt. Das macht er dann irgendwie aus Gefallensgründen für irgendwelche Agents, damit die dann quasi eine bessere Position haben gegenüber anderen Teams oder vielleicht auch erstmal in die Medien reinrutschen oder in die Berichterstattung, wenn dann gesagt wird, oh, guck mal, der spielt bei den Patriots, oh, da müssen wir aber auch mal gucken quasi. Aber ich würde mich nicht so wundern, weil ganz ehrlich, du könntest dir unter Umständen, also wenn du jetzt wirklich Potenzial siehst bei Johnny Football und sagst, okay, wir geben ihm einen Vertrag über 3 Jahre oder vielleicht auch über 2 Jahre und dann mit Team Options relativ günstig, gucken, was wir haben. Ne, wir haben halt immer nach wie vor noch unseren Backup und dann haben wir noch den dritten Quarterback, der möglicherweise ohne großartiges Risiko der Quarterback der Zukunft sein könnte.
Ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich sehe einfach sportlich nicht genug und deswegen, ja, weiß ich nicht. Und keine Ahnung, das ist auch ein Unruheherd, das muss man einfach so sagen. Also wir wissen nicht, wie Johnny Football drauf ist, wenn er mal wieder 2 Wochen in der NFL unter Vertrag ist und wieder deutlich mehr Geld verdient.
Und also dann hängt er wieder im Club und hat Dollar Bill, ja.
Ja, stell mal vor, dann zieht der Rob Gronkowski noch mit, der wahrscheinlich jedes Mal mitkommen würde, und dann kommt Duron Harmon noch mit und dann ist die Kacke am Dampfen so.
Duron Harmon sorgt für das Weed, Rob Gronkowski für den Monster Energy Drink und Manziel für Koks.
Keine Ahnung. Cool.
Ja, dann müssen sie nur noch OBJ einladen, ne? Und schon haben sie dann das.
Kurzer Gedanke, Christian. OBJ, ja, nein. Patriots, sollten sie hinter ihm her sein?
Auf keinen Fall. Also viel zu teuer. Also das ist einfach nicht cost-efficient. Also es ist halt echt eine spannende Situation, wenn man sich überlegt, wenn OBJ so weiterspielt oder nahezu so weiterspielt, wie er bisher gespielt hat, dann ist es ein Hall of Famer, ne? Und wenn du einen Hall of Famer für, weiß nicht, einen First und einen Drittrunden-Pick haben kannst, das ist schon krass, auch wenn es jetzt nur in Anführungsstrichen Wide Receiver ist, ne? Aber für die Patriots ist es das wäre viel zu overpowered für die Position. Also das ist Da müsste man im gleichen Zug Cooks wegtraden, meines Erachtens nach. Würde vielleicht einen Zweitrunden-Pick zurückbekommen, kann ich mir vorstellen. Oder direkt im Tausch mit den Giants Cooks gegen oder Beckham plus einen First-Round-Pick. Würdest du das machen?
Boah, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es wäre natürlich geil, aber das wäre, glaube ich, eher so ein Fan-Ding. Also klar, jeder wird sich freuen, OBJ im Team zu haben, aber wenn man sich die Patriots anguckt, die letzte Saison dominiert haben in der Offense, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte im Schnitt, wie viele Yards im Schnitt, also auf jeden Fall immer entweder bestes Team oder in den Top 3, dann ist es gar nicht so nötig, so viel auszugeben in meinen Augen.
Ja, das ist auch meine Meinung. Also das ist Perlen vor die Säue, würde ich es dann in dem Moment nennen. Das ist wäre eine schöne Sache, definitiv, aber es ist auch irgendwie einfach, das ist besser, das Kapital ist besser woanders angebracht. Und zwar in der Defense oder halt im Left Tackle, weil im Moment Adrian Wardle als Left Tackle, ja, also ich habe viel Vertrauen in Dante Scarnecchia, aber Sorgen trotzdem.
Ich auch. Ja, ich auch.
Also das ist doch die Sache. Da müsste man ja deutlich mehr machen.
Definitiv.
Okay, bevor wir jetzt hier uns der Sprit ausgeht, ein Signing hatten wir noch, das ich jetzt gerade vergessen habe. Flowers war das, glaube ich. Oder vertue ich mich da gerade?
Flowers, ja. 2-Jahres-Vertrag.
Genau.
Glaube ich.
2 Jahre, 2,5 Millionen oder so, ne? Ah ne, ein Jahresdeal für 2,55 maximal. Ja, ist ganz, ganz nett, aber jetzt auch nicht so, wo man sagen muss, ist, oh, da müssen wir jetzt großartig drüber
reden. Nee, ich in meinen Augen gut, weil ich kann Special Teams aushelfen und da spielt er gut und ist auf der als Situational Pass Rusher gut und bringt in der Linebacker-Gruppe einfach ein bisschen Kadertiefe, von daher absolut, absolut nachvollziehbar.
Ja, und auch von der Höhe des Deals her voll in Ordnung. So ein Jahres unter Beweis stellen, Deal, prove it, Deal quasi. Es ist schon in Ordnung. Aber ich glaube, ja, tatsächlich nichts, über das wir jetzt ewig reden müssen.
Ne? Nee, das nicht.
Okay, dann leite ich jetzt mal das Ende hier ein. Wir haben jetzt nicht so viel über die Regeln gesprochen. Haben wir eigentlich darüber gesprochen, dass die Josh McDaniels Regel nicht durch ist?
Ja klar, habe ich ganz am Anfang oder gesagt. Die wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, die weitere Besprechung dieser möglichen Josh McDaniels in Anführungsstrichen Regel.
Wenn ihr sowas überhaupt übrigens mal lest, das heißt in der Regel so viel wie, es gab nicht genug Leute, dass die Regel durchgelaufen ist, also hätte durchgesetzt? Nee, wie nennt man das auf Deutsch?
Durchgewunken. Die sind ja auch schon alle ein bisschen älter.
Durchgewunken, ja.
Die winken nur noch durch.
Also die wäre nicht durchgewunken worden, die Regel. Dementsprechend wurde sie zurückgezogen und bleibt so lange in der Schublade, bis man eine Mehrheit finden kann. Meistens passiert das dann aber wohl nicht. Ja. Frühester Zeitpunkt wäre sowieso Ende Mai.
Und dafür passt es schon nicht mehr. Dafür wird es nicht mehr reichen. Für Ende Mai, habe ich heute gehört. Okay. Und ganz interessant dabei noch, Chris Ballard, der GM der Colts, hat selber wohl auch sich dagegen ausgesprochen, gegen diese Regel, obwohl sie ihm ja schon geschadet hat.
Das stimmt, aber es könnte auch ein PR-Move sein, dass man sagt, okay, ich bin da zwar von gebeutelt worden, aber ich bin trotzdem objektiv und habe nur die besten Interessen der Liga natürlich im Sinn, so ganz dem Bill Belichick-Mantra folgen.
Außerdem Josh McDaniels hat auch gesagt, er ist ein super Buddy noch mit Chris Ballard.
Ja, das stimmt. Und so ein Upstanding. Ja, wer es glaubt, genau. Nee, aber die ganzen Regeländerungen und so weiter, das sind natürlich Dinge, die wir am Sonntag im GFA-Pod besprechen werden. Haben wir noch nicht. Gedanklich. Das ist, wir wollen ja hier eher Patriots spezifisch arbeiten und da nicht so diese generellen Football-Sachen machen. Vor allen Dingen, weil ich dann das Problem bekomme, dass ich dann nie weiß, in welchem Pott ich was besprochen habe und ob ich schon besprochen habe oder ob ich es vielleicht in meinem privaten Umfeld off the air besprochen habe. Und da, das versuche ich so ein bisschen zu vereinfachen und musste auch oft genug Felix fragen, ob wir das schon hatten oder nicht.
Ja, das stimmt.
Okay, auf jeden Fall vielen Dank wieder fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Ja, das kann man auch besser sagen, glaube ich. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Naja, aber ihr wisst, was gemeint ist. Es ist immer schön zu sehen, dass wir auch direkt auf Anhieb doch durchaus einige Leute erreichen konnten. Ihr könnt natürlich dafür sorgen, dass es mehr werden, indem ihr es entweder euren Freunden erzählt oder liked oder shared oder bei iTunes rated oder bewertet oder Poster macht und die bei euch in der Stadt verteilt. Aber nur offiziell, nicht wild plakatieren bitte.
Telefonlawine, wie bei den drei Fragezeichen. Jeder ruft drei Freunde an, die wiederum drei Freunde anrufen.
Ja, das wäre auch krass. Aber da müssten wir auch vorher klar machen, dass es keine Werbung ist. Ach Gott, Leute, Datenschutz und wie heißt das andere? Lizenzrechte, ne? Mein Gott, ist das nervig. Aber das ist...
Ich bin raus.
Hat euch...
Ich bin raus.
Ich check ja, das hier ich, nicht mehr. Ich muss da immer so ein bisschen rumkommen.
Ja, genau. Von mir auch. Vielen Dank. Danke dir, Christian. Und wir hören uns Sonntag beziehungsweise nächste Woche beim Petspot.
Machen wir nächste Woche wieder?
Keine Ahnung. Man kann es ja einfach mal sagen. Dann freuen sich alle und dann sagt man, nö, machen wir doch nicht. Dann sind sie alle sauer. Und dann okay. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht.
Jetzt wirst du Bescheid.
So arbeiten wir.
Nee, ich weiß es auch noch nicht. Ja, wir wissen noch nicht, ob wir es wirklich bei einem wöchentlichen Schedule belassen oder ob wir das auf zwei Wochen stretchen. Aber abonniert uns einfach und dann bekommt ihr automatisch mit, wenn es eine neue und Folge
gibt. Hört einfach also, am Sonntag rein, weil da wissen wir vielleicht schon mehr.
Nicht schlecht, Felix, nicht schlecht.
Ganz
sehr
am
gut,
Ende.
Sehr gut. Gott, jetzt brabbeln wir hier rum. Ne? Okay, dann ganz offiziell bis dahin. Ciao.